Nee, ich mag, also mir macht das nichts aus, irgendwie so im Scheinwerferlicht zu stehen und so, aber ich mag das irgendwie gar nicht mehr so, dass das so abgetrennt ist, dass irgendwie so eine Trennung da ist zwischen Bühne und Zuschauerraum, weil das eigentlich Quatsch ist. Es gibt ja keine Zuschauer im Reich Gottes. Und das ist total blöd, eigentlich so ein Bild zu erzeugen. Also es wäre einfach, ja, finde ich, nicht ganz so optimal. Also es ist besser. Oder ganz wichtig auf jeden Fall, dass ihr euch schon mal nicht als Zuschauer fühlt oder als Zuhörer, sondern dass ihr wisst, das ist ja hier ein Trainingscamp sozusagen, wo man was von Gott lernt und was von ihm mitkriegt und danach rausgeht und Salz und Licht ist. Und das, was man mitgekriegt hat von Gott, eben auch weitergibt. Also das ist einfach so eine entscheidende Sache. Und ich finde das ganz blöde, wenn Christen Zuschauer sind. Also ich meine, ich finde das gut, ich höre auch gerne so die ganzen Geschichten der großen Männer und Frauen Gottes, aber eigentlich ist doch in mir ganz groß der Wunsch, dass wir alle Männer und Frauen eines großen Gottes sind und dass wir alle was mit Jesus erleben und dass es für uns normal ist, dass wir sein Wirken erleben und dass wir merken, dass wir selber Salz und Licht sind. Ja, ich habe gerade übermäßig viele neue Gesichter gesehen, deswegen stelle ich mich eben vor. Also ich bin Storch und ich bin der Pastor hier in dieser Gemeinde und freue mich, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen und Gottes Segen. Ich habe ein Buch gelesen. Hört, hört. Oh, das möchte ich euch empfehlen. Ja, vielen Dank. Es hat einen extrem sperrigen Titel und wir werden es hoffentlich trotzdem bald am Büchertisch haben. Es heißt nämlich Lahme tanzen unter der Kanzel. Also echt grausam. Von Peter Schneider, der wahrscheinlich Deutscher ist, aber schreibt wie ein Amerikaner und auch aussieht wie ein Amerikaner. Vielleicht heißt er auch Peter Schneider oder so. Und es geht um einen großen Mann Gottes mal wieder, den ich echt sehr bewundere. Sein Name ist öfter schon mal hier gefallen, nämlich um Hermann Zeiss aus Solingen, 1944 zum Glauben gekommen, 1958 gestorben, bei einem Autounfall, zwischendurch 100 Gemeinden gegründet, wahnsinniger Heilungsevangelist, also unglaublich übernatürliche Sachen erlebt und ich weiß nicht, wie viele 10 oder 100.000 Menschen zum Glauben geführt. Also ein absolut krasser Typ. Und ich mag das halt so besonders, dass er aus Solingen kommt. Also ich meine, das ist ja gerade mal hier so ein paar Kilometer von uns entfernt. Und wenn du das Buch dann liest, und dann liest du von riesigen Gottesdiensten in Wuppertal-Langerfeld und von Evangelisation in Ohligs und hin und wieder geht's dann auch mal nach Berlin und so. Aber es ist halt überall so diese Gegend hier. Und die Fotos sind allein schon so fantastisch, wenn du da guckst, ey, Gottesdienste in Wuppertal, irgendwie, wo mehrere tausend Leute sind. Und also total schönes Buch, kann ich euch wirklich nur sehr empfehlen. Und ich möchte zwei Geschichten mal daraus erzählen, die mich am meisten beeindruckt haben. Und das sind komischerweise noch nicht mal Heilungsgeschichten. Also eigentlich ist Zeiss wirklich ein Heilungsmensch gewesen, jemand, der kaum für Kranke gebetet hat, komischerweise, aber halt einfach so während der Verkündigung sind Leute gesund geworden, die todkrank waren, sind bei jeder Veranstaltung eigentlich lahme Leute wieder rausgegangen, Blinde konnten wieder sehen, irgendwie taube Ohren sind aufgemacht worden und also richtig heftig, wie Gott das bestätigt hat. Er war in 50ern, ich glaube 51 oder 52 in Holland. Und allein das, und hat also wahnsinnige Menschenmengen gezogen, allein das ist schon ein Wunder, dass du dir, wenn du dir vorstellst, Anfang der 50er Jahre ein deutscher Evangelist, auch noch mit Hitlerbärtchen, predigt in den Niederlanden. Und er hatte also in 8 Predigttermin hat er 45.000 Leute gehabt und er kam nachher nach Hause und hatte 70 Zeitungen mit, die alle seine Predigten abgedruckt haben. Also irgendwie, das war so eine Welle, die das gegeben hat, weil einfach so viel Übernatürliches passiert ist, dass die Zeitungen Schlange gestanden haben, dass selbst Börsenblätter seine Predigt in fast voller Länge abgedruckt haben. Also, dass im Grunde genommen in der Zeit, in der er da war, jeder Niederländer das Evangelium gehört oder gelesen haben muss, weil es einfach in jeder Zeitung drin war. Ey, total abgefahren. Und echt die ganze Zeit alles total übernatürlich. Ach, eine erzähle ich euch doch nochmal. Eigentlich wollte ich bloß zwei erzählen, jetzt sind es drei. Aber die fand ich so schön. Ist auch keine Heilungsgeschichte. Also er steht an der Kanzel und ruft jemand aus der Menge und sagt, hey du, komm doch mal nach vorne. Und der Typ steht auf und kommt nach vorne und steht da und druckt so ein bisschen rum und sagt, ich habe eigentlich gar nichts, ich bin nicht krank, ich brauche gar kein Gebet. Und Hermann sagt so, ja, das weiß ich. Und ich soll dir auch bloß sagen, geh nach Hause. Das, worauf du lange gewartet hast, ist endlich eingetroffen. Und er sagt so, hey, was meinst du? Und Hermann Zeiss, ein bisschen ruppig auch manchmal gewesen, sagt dann einfach nur zu ihm, ja, komm, jetzt hau schon ab. Und er geht nach Hause und kommt an Und kurz vor ihm ist sein Sohn aus ewig langer Kriegsgefangenschaft nach Hause gekommen. Boah, abgefahren. Also schon so ein prophetisches Niveau, das gar nicht schlecht ist. Und die beiden Geschichten, die ich euch erzählen wollte, hier in Ohlix, in der Baracke, also sie hatten so ein Barackenhaus da, ungefähr wahrscheinlich so wie der Kultschock, nur ein bisschen baufälliger noch, der mal rappelvoll gewesen ist. Und in dieser Baracke bekehrt sich also ein deutscher Jude, der alle seine Verwandten verloren hat im Krieg. Also nicht im Krieg, sondern halt durch den Holocaust. Alle seine Verwandten sind im KZ gestorben. Er ist der Einzige, der überlebt hat. Und er ist per Zufall irgendwie in ein britisches Lager gekommen. Ist da dann sehr schnell aufgefallen, weil er einen tierischen Hass natürlich auf alle Deutsche gehabt hat. Hat sich dann freiwillig zur britischen Armee gemeldet. War dann an der Normandie beteiligt und hat auf britischer Seite gekämpft. Und kommt jetzt irgendwie dazu Zeiss in die Evangelisation und hasst Deutschland ohne Ende. Und Jesus begegnet ihm, er gibt Jesus sein Leben und Gott krempelt ihn total um. Und kaum steht er vom Boden wieder auf, irgendwie ist sein ganzer Hass verschwunden und er hat eine total tiefe Liebe zu Deutschland, ist da geblieben, jeden Tag irgendwie für Erweckung hier gebetet, als Missionar irgendwie unterwegs gewesen und hat sich total irgendwie verliebt in dieses Land, weil Jesus einfach seine ganze Bitterkeit und seinen ganzen Hass aus ihm rausgeholt hat. Kurz drauf bekehrt sich in der gleichen Baracke ein SS-Mann, der als Offizier in Hitlers Leibstandarte war. Und Gott krempelt auch den total um. Und die beiden, irgendwie der Jude und der SS-Mann, irgendwie lieben sich total irgendwie im Geist und gehen zusammen evangelisieren. Boah, ey, wenn ich sowas höre, also ich meine, wenn ich sowas erzähle, muss ich schon fast wieder heulen. Ich habe das jetzt extra irgendwie 5, 6, 7 Mal Probe erzählt, die Geschichte, weil ich dachte, ich kann doch hier nicht stehen und dann heulen. Aber mich haut das total um, irgendwie, dass das möglich ist, dass Gott irgendwie einen Menschen so umkrempelt, so sehr von Hass befreit, dass er nachher mit Leuten, die früher seine Todfeinde gewesen sind, zusammen rausgeht und das Evangelium verkündet. Ich meine, das ist so ein Wunder, irgendwie, das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Das ist etwas unglaublich Großes. Und das ganze Buch ist voll damit. Also es ist fast bloß Augenzeugenberichte, sind sehr viele Zeugnisse da, viele Bilder von den Menschen auch, die das dann selber erzählt haben. Der Autor selbst ist auch geheilt worden von einer tödlichen Krankheit als Kind noch, als er auf einer Evangelisation von Zeiss war. Und es ist also alles sehr, sehr authentisch, wie was da geschrieben ist. Also alles irgendwie erste Hand Berichte von Dingen, die da passiert sind in seinen Evangelisationen. Jesus sagt was ganz Interessantes in Lukas 12, Lukas 6, ab Vers 12. In diesen Tagen ging er auf einen Berg, um zu beten, und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen 12 aus. Sie nannte er Apostel. Es waren Simon, dem er den Namen Petrus gab, und sein Bruder Andreas. Dazu Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon, genannt der Zelot, Judas, der Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Ich muss mal die ganzen Namen auch mal vorlesen, damit ihr auch wisst, wer dabei ist. Das Interessante daran finde ich, wie Jesus seine Jünger auswählt und wie er ihnen dann einen Titel gibt. Und er sagt, okay, ihr Leute, ihr seid ab heute meine Apostel. Und ich glaube nicht, dass er mit Apostel jetzt in erster Linie das gemeint hat, was wir heute gerade in der charismatischen Szene oft so unter Aposteln verstehen, dass er nicht irgendwie darauf abgehoben hat, dass sie Gemeinde gründen sollten oder Netzwerke übersehen oder sonst irgendwas machen sollte, sondern dass Apostel ja erstmal irgendwie eine ganz schlichte Bedeutung hat, nämlich dass der Apostel einfach nur der Gesandte ist und dass Jesus eigentlich erstmal ausdrücken wollte, ihr seid die Leute, die ich sende. Ihr seid meine Gesandten. Und trotzdem ist Apostel eigentlich ein ganz komisches Wort, weil es nämlich ein Wort ist, das direkt so aus der Sprache der Feinde übernommen worden ist. Apostel war im Römischen Reich derjenige, den die Römer dagelassen haben in einer Stadt oder in einem Landstrich, wenn sie das Land erobert hatten und weitergezogen sind. Und der Apostel ist dageblieben und er sollte dafür sorgen, dass das eroberte Gebiet römisch wurde. Also die Römer hatten schlechte Erfahrungen damit gemacht, Länder einfach nur einzunehmen und dann weiterzuziehen. Wenn sie dann nämlich ein paar Jahre später wieder gekommen sind, dann war alles wieder beim Alten und keiner sprach römisch oder sonst irgendetwas, keiner hatte römische Kultur angenommen und das Land war wieder irgendwie genauso wie bevor sie eingefallen sind. Und sie haben sich eine Strategie überlegt und haben gesagt, wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass unsere eroberten Gebiete tatsächlich römisch werden. Und die Idee war es einfach, den Gesandten hinzuschicken, ihm eine Menge Soldaten dazulassen, alles, was man sonst an Ressourcen brauchte. Und dieser Gesandte war einfach nur dazu da, römische Kultur in den besetzten Gebieten zu bringen und dafür zu sorgen, dass sie so römisch wurden, wie bloß irgendwie möglich. Und eigentlich ist es ja komisch irgendwie von Jesus, ne, dass er mit seinen Jüngern redet und er überlegt sich einen Namen für sie oder eine Aufgabe, eine Beschreibung, was auch immer. Und er benutzt nicht irgendetwas, was sie schon kannten oder was bei ihnen positiv belegt war. Er sagt nicht, okay Freunde, ihr seid meine Priester oder ihr seid meine Propheten oder ihr seid meine Prediger, ihr seid meine Ältesten, meine Pastoren oder sonst irgendetwas, sondern er nimmt ein Wort aus der Sprache der Feinde und sagt, okay Freunde, das wird euch vielleicht nicht gefallen, aber ihr seid meine Gesandten, ihr seid meine Apostel. Und ich glaube, dass Jesus das aus einem ganz bestimmten Grund gemacht hat. Nämlich, dass es eine Aufgabe von jedem von uns ist, von jedem, der Jesus nachfolgt, dass wir seine Apostel hier sind, dass wir Gesandte des Himmels sind, dass wir Leute sind, die hier total exterritorial sind, die eine fremde Macht vertreten, die es auf dieser Welt eigentlich gar nicht gibt und die dafür sorgen, dass um uns herum die Menschen ein Stück Kultur des Himmels annehmen. Dass wir Leute sind, die genau die gleiche Aufgabe haben, wie damals die Statthalter das hatte, wie die Gesandten von Rom es hatten, nämlich dass wir Himmelskultur hier hinbringen. Das, was wir immer beten im Vater unser, komme dein Reich, geschehe dein Wille, wie es im Himmel schon ist, so soll es auch hier auf Erden sein. Das ist der Auftrag, den Jesus im Grunde seinen Aposteln mitgegeben hat. Und jeder von uns ist einer von diesen Menschen und jeder von uns ist da, damit wir ein Stück Himmel in diese Welt hier hineinprägen. Und das hat alles mit dieser 24-7-Prayer-Woche zu tun. Das ist genau wie was es heißt, Salz und Licht zu sein. Das heißt, in dem Bewusstsein hier zu leben, dass wir zwar in der Welt sind, aber dass wir nicht von der Welt sind. Dass wir Botschafter Gottes sind, dass wir ein Land vertreten, das es auf keiner Landkarte hier gibt, aber dass wir Botschafter hier sind. Im Grunde genommen ist jede Gemeinde exterritorial. Bei Botschaften heißt das so. Wenn du in die englische Botschaft, in die Schweizer Botschaft in Deutschland hineingehst, dann bist du zwar immer noch in Deutschland, aber die Botschaft ist schweizerisch. Die gehört nicht in dieses Land hinein. Und genauso sollte es mit Gemeinde sein. Die Gemeinde ist zwar in der Welt, aber es repräsentiert ein Stück andere Realität. Es ist ein Stück vom Himmel, was wir hier hinbringen. Und unsere Aufgabe als Botschafter ist es, Menschen um uns herum zu zeigen, wie es bei Gott aussieht. Leuten um uns herum zu zeigen, was Gott denkt, was Gottes Ansagen sind für die Menschen. Menschen um uns herum Gottes Reich zu zeigen und diese Herrlichkeit Christi in diese Welt hier hineinzubringen. Und es ist ein Gedanke, der fasziniert mich. Also ich meine, seit 15 Jahren, irgendwie seit ich mit Jesus unterwegs bin, ist es irgendwie das, was mir am wichtigsten ist, wo ich von überzeugt bin, dass das Beste ist, was wir machen können, ist, dass wir das Evangelium bringen, dass wir mit Menschen über Jesus reden, dass wir für die Kranken beten, dass wir Menschen helfen, denen es schlecht geht und dass wir auf jede Weise, auf alles Mögliche Gottes Reich hier hineinbringen und Menschen in unserem Umfeld damit prägen. Und eigentlich sollte ich ja heute über Sünde predigen oder über Werte, das ist das große Thema. Und so möchte ich wenigstens mal einen Wert hier hineinbringen. Ich meine, ein Wert jedes Christen sollte es sein, dass wir prägend leben. Dass wir so leben, dass unser Leben einen Eindruck hinterlässt bei den Menschen um uns herum. Wir sind nicht hier, um uns von der Welt prägen zu lassen. Wir sind nicht hier, um uns so zu verhalten wie die Werbung. Wir sind nicht hier, um den gleichen falschen Sachen nachzulaufen wie alle Menschen in der Welt, sondern es ist genau umgekehrt. Wir sind hier, um Vorbilder zu sein für göttliche Gnade und um den Menschen um uns herum etwas von Gott weiterzugeben. Unser Lebensstil sollte eigentlich ein prägender Lebensstil sein. Das Komische ist, dass Jesus nicht nur an dieser Stelle ein Feindwort benutzt hat, sondern dass er das eigentlich ständig gemacht hat. Jesus hat immer wieder, wenn es um sein Reich gegangen ist und um seinen Vater und um Gemeinde und um Christen, er hat immer wieder Ausdrücke benutzt, die eigentlich bei seinen Zuhörern eher negativ belegt waren. Und eins möchte ich euch gerne noch bringen, weil das auch mir so richtig gut hier reinpasst, das aus Matthäus 13 und ich glaube aus Markus 5 oder 6 müsste die Parallelstelle sein, wo Jesus darüber redet, dass das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, das hineingesät wird und das groß wird und nachher sogar so groß wird, dass die Vögel des Himmels in ihm nisten können. Und es war immer schon so ein Bild für Gottes Reich, das mich total fasziniert hat. Weil es heißt irgendwie, dass etwas super Kleines von Gott, wenn es gesät wird, zu etwas Riesengroßem werden kann. Und dass es eigentlich immer in Gottes Reich drin ist, dass es nicht klein bleibt, sondern dass es groß werden will. Es ist etwas irgendwie in Gottes Reich drin, was dynamisch ist. Gott möchte nicht irgendwie, dass es nur 5 Christen auf der Welt gibt, sondern er möchte, dass es riesen viele werden. Gott möchte nicht, dass Gemeinden immer klein bleiben, sondern er möchte gerne, dass sie wachsen. Gott möchte nicht, dass sein Reich etwas ist, was bloß hin und wieder so ein paar Outsider interessiert, sondern Gott möchte, dass sein Reich wieder Sauerteig ist, der die ganze Welt durchsäuert und wo viele Menschen mit erreicht werden. Und Jesus übertreibt erstmal in diesem Bild total maßlos. Wenn du dir mal einen Senfbaum anguckst, das ist kein Baum. Es gibt keinen Senfbaum. Senf ist ein Staudengewächs, das wird, ich weiß nicht wie groß, vielleicht so groß wie ich maximal. Aber es ist nicht so, dass Senf ein riesengroßer Baum werden würde, wo auch bloß ein Spatz drin nisten könnte, geschweige denn Adler oder ein Geier oder sonst irgendein Vogel. Also das stimmt einfach nicht. Und ich glaube, wo Jesus damit drauf hinaus wollte, ist, dass Gottes Reich etwas Übernatürliches in sich hat, was ein Potenzial erreichen kann, was man ihm überhaupt nicht zutrauen würde. Dass in allem, was Gott sät, mehr Möglichkeiten drinstecken, als man auf den ersten Blick sehen würde. Und dass das, was Gott macht, über das hinausgeht, was Menschen möglich wäre und was Menschen vorstellbar ist. Jesus hat mit 12 absolut durchschnittlichen Leuten angefangen und es ist eine Weltreligion geworden, die seitdem also viele, viele Milliarden Menschen inspiriert hat, sind viele Milliarden Menschen zu Gott gekommen und es hat angefangen mit was total Kleinem und Unscheinbaren und Unbedeutenden und keiner hätte damals gesagt, okay, das ist die Stammzelle für etwas Riesengroßes, aber es ist über sich hinausgewachsen und es ist über die Maßen der Baum geworden, in dem nachher Vögel nisten können. Was aber an dem Bild auch interessant ist, und das habe ich früher komischerweise nie gesehen, das habe ich neulich erst gehört, da hat mir das so ein theologisch versierter Mensch gesagt, ist, dass Senf damals etwas war, womit man nichts anfangen konnte. Die Leute haben damals keinen Senf gegessen. Da hat man erst später mit angefangen, das gelbe Zeug da rauszukriegen und auf seine Würstchen drauf zu machen. Also, meine, waren ja auch Juden, die haben eh keine Würstchen gegessen, weil man die aus Schweinefleisch herstellt und das mögen die ja nicht. Jedenfalls hatte man für Senf keine Verwendung und Senf war eigentlich eine Unkrautpflanze. Etwas, was man nicht haben wollte, was man ausgerissen hat und weggeschmissen hat. Und was Jesus also hier sagt, ist, mit Gottes Reich kommt etwas Fremdes in diese Welt hinein. Und es mag dir gefallen oder es mag dir nicht gefallen, aber das ist jetzt erstmal da. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Ansage an den Teufel war und auch eine Ansage an alle Leute, die sich gegen Gottes Reich stellen und die überhaupt nichts anfangen können mit Gottes Reich, dass Jesus ganz deutlich sagt, okay, es gefällt dir nicht, aber es ist da. Und es ist nicht nur da, sondern es wächst. Und du kannst es nicht aufhalten. Es wird größer werden. Es wird übernatürlich anfangen zu wachsen. Und es wird größer sein, als jeder Mensch vorhersehen kann. Und das ist mein Reich. Es geht nicht fort. Und Gottes Reich hat für viele immer noch etwas, was ärgerlich ist. Wir haben viele Menschen kennengelernt, die darauf angesprungen sind, die es gut fanden, die sich in Jesus verliebt haben, die die gute Nachricht mochten. Aber es gibt auch viele Leute, die es nicht gut finden. Und es gibt viele, die dem ablehnend gegenüberstehen, die nichts von Gott wissen wollen, die sein Reich nicht zu schätzen wissen und die dagegen arbeiten. Und das ist der zweite Wert, den ich euch mitgeben möchte. Der erste war, lebt prägend. Der zweite Wert ist, lebt störend. Wir sollten uns nicht davon abhalten lassen, dass wir in einem Acker sind, der uns fremd erscheint und dass wir zu einer Pflanze werden, die Menschen um uns herum nicht mögen. Egal, ob sie es mögen oder nicht, wir sind nun einmal hier und wir sind mit göttlichem Auftrag hier. Und wir sollten uns nicht zu sehr von falscher Frömmigkeit, Höflichkeit, Demut oder sonstigen Sachen klein halten lassen, sondern wir sollten schon über diesen Stolz haben, den wir als Kinder Gottes haben können, dass wir hier sind und dass Gott ein Werk in uns angefangen hat und sein Werk durch uns weitertragen wird und dass wir ruhig darüber reden können. Dass es in Ordnung ist, wenn Leute das nicht mögen, aber dass es für uns kein Grund ist, das sein zu lassen, was wir sind oder was wir haben, sondern dass wir wissen, dass Licht da am meisten gebraucht wird, wo die Finsternis am größten ist. Und dass wir ruhig Zement im Rücken haben können und sagen können, wir sind hier und wir gehen hier nicht weg. Und dann ist es egal, wo du hingesät bist. Dann ist es egal, ob deine Familie das vielleicht nicht mag. Und es ist egal, ob deine Schulleitung oder deine Lehrer das vielleicht nicht mögen, was du tust oder wer du bist. Und es ist egal, irgendwie, ob dein Chef das irgendwie gerade nicht mag. Aber du bist da gesät, du bist in einen fremden Acker hineingesät. Es ist vielleicht störend, irgendwie, dass du da bist, selbst wenn du noch nicht mal irgendwie etwas sagst. Aber es ist gut, dass du da bist und du solltest nicht aufhören, damit so zu leben, wie du eben lebst. Und du solltest nicht damit aufhören, Jesus weiterzugeben. Diese ganze Salz- und Licht-Thematik, die uns jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch verfolgen wird, wo wir noch einiges drüber hören werden, hat eigentlich etwas damit zu tun, dass wir Menschenfurcht verlieren und dass wir anfangen, störend zu sein und es auch gerne sind. Dass wir uns nicht einschüchtern lassen, sondern dass wir Gottes Reich weiterbringen. Und das ist auch etwas, was ich in diesem Zeiss-Buch gelesen habe und was ich total abgefahren finde, was ich fast nicht nachvollziehen kann, wenn ich mir moderne Gemeinden angucke, dass die Leute damals offenbar so eine Veränderung erlebt haben durch Jesus, dass keiner von denen schweigen konnte. Dass sie alle wie automatisch rausgegangen sind und Flyer verteilt haben, also Traktate hieß das damals noch, heute sind es Flyer geworden, besser geworden sind sie deswegen trotzdem nicht unbedingt, und dass sie gebetet haben, dass einfach Leute da Stunden um Stunden um Stunden für Erweckung gebetet haben, dass man ganz natürlich wie mit Nachbarn oder sonst welchen Menschen geredet hat und dass eigentlich keiner da war, der nicht mehr dieses Feuer hatte, etwas von Jesus weiterzugeben und dass scheinbar auch kaum jemand in der Gemeinde war, der es noch nicht erlebt hatte, dass andere Personen durch ihn Christen geworden sind. Und mich zündet sowas total an. Also ich muss das immer hin und wieder mal sagen. Ich hoffe, dass das keinen hier irgendwie unter Druck bringt oder sowas. Das ist überhaupt nicht mehr damit gemeint. Aber ich bete eigentlich sehr viel dafür, dass wir so ein Feuer Gottes kriegen, dass so eine Leidenschaft für Christus da ist, dass wir einfach gar nicht anders können als übersprudeln. Dass es für uns überhaupt nicht anders möglich ist, als mit Menschen über die Hoffnung zu reden, die wir haben. Dass es gar nicht anders geht, als dass wir immer wieder über den Herrn reden, den wir lieben. Und ich meine, dass es eigentlich natürlich ist. Ich meine, verliebte Leute, die können ihrem ganzen Umfeld sowas von auf die Nerven gehen. Wenn es die ganze Zeit nur darum geht, so und so hat das gemacht und so hat das gemacht und sie hat mich angeguckt und ach, wir haben von der gleichen Gabel gegessen und sie hat mich berührt und ich wäre fast zusammengebrochen und ach, wie schön ist das alles. Ey, und eigentlich müsste es doch so sein, dass wenn wir in Jesus verliebt sind, wenn diese Leidenschaft da ist, dass wir gar nicht anders können, irgendwie, dass es ein Reflex ist, dass es nicht mehr anders möglich ist, als dass wir darüber reden. Und ich weiß, dass das etwas ist, was man ganz schwer aus sich selbst heraus machen kann. Also man kann es schon, man kann irgendwie sagen, ich werde jetzt anfangen, evangelistisch zu leben. Ich werde jetzt anfangen, über die Sachen zu sprechen, die Jesus an mir getan hat. Ich werde jetzt einfach anfangen, über das zu reden, was ich weiß. Aber noch besser ist es eigentlich, wenn Gott sein Übernatürliches dazu gibt und wenn in unseren Herzen etwas angezündet wird, dass man keine Disziplin mehr dafür braucht, sondern dass es einfach direkt wie von innen heraus kommt, weil Gott in uns sprudelt. Und ich bete so viel irgendwie in letzter Zeit dafür, dass das passiert, dass wir auf diese Weise nochmal irgendwie ganz neu erreicht werden von Jesus, dass wir gar nicht mehr anders können. Und ich weiß, dass das früher irgendwie bei mir stärker war, als es heute geworden ist. Ich weiß nicht genau, wo es aufgehört hat oder ob ich irgendwo Leidenschaft für Menschen verloren habe oder was weiß ich was. Aber ich weiß, dass es mir früher leichter gefallen ist, mein Glauben sehr extrovertiert zu leben und dass es irgendwie so ein bisschen aufgehört hat oder eingeschlafen ist. Aber ich hoffe irgendwie sehr und bete auch für mich an diesem Punkt, dass Jesus mir das gibt und dass es wieder anders wird, dass es wieder offensiver wird. Ich weiß noch, wie wir früher irgendwie oft in Kneipen Lobpreis gemacht haben. Wir haben uns einfach da reingesetzt und haben teilweise so laut gesungen, dass man die Musik nicht mehr gehört hat. Und nicht irgendwie, weil wir dachten, man muss das machen, sondern einfach, weil so eine Leidenschaft für Jesus da war. Oder wie wir immer im McDonald's irgendwie waren und füreinander gebetet haben und es war auch richtig viel Heiliger Geist da und sind Leute umgefallen beim McDonald's. Halleluja. Ich meine, das war richtig cool. Oder das eine Mal waren wir da und wir hatten irgendwie nichts mehr zu essen, aber hatten doch das Gefühl, dass wir zu McDonald's gehen sollten und dass wir was essen sollten und haben da hingesetzt, haben gebetet und haben gesagt, hey Jesus, bitte gib uns doch was zu essen, wir haben kein Geld. Und dann kam jemand von zwei Tische weiter mit so einem 20er Chicken McNuggets und hat gesagt, so hier, den habe ich zu viel bestellt, wie wollt ihr den haben? War total cool. Mich voll drüber gefreut. Also vielleicht ist das auch so ein Anreiz für euch. Geht doch einfach mal irgendwie ohne Geld zu McDonald's und betet so lange, bis euch irgendjemand was vorbeibringt. Und wenn das mit dem Beten nicht klappt, dann nehmt ihr euch noch eine Gitarre mit und singt halt so lange Jehovah Jireh, irgendwie du bist mein Versorger, bis dann irgendjemand kommt und euch die Burger gibt, die ihr wollt. Und sei es nur, damit ihr wieder rausgeht. Oh Mann. Hey, aber es ist das Ziel, was jede Gemeinde haben sollte. Und es ist das, warum Jesus uns auf dieser Welt gelassen hat, ist, damit sein Reich sich ausbreiten kann durch uns. Ist, damit wir ganz normale Leute sind, die ganz normale Kontakte haben und die nutzen. Und dass wir die Gelegenheiten benutzen, die Jesus uns gibt und die im Leben von jedem vorkommen. Und dass wir auf ganz natürliche Weise über unseren Herrn reden können und dass wir es erleben können, dass Gottes Reich sich durch uns ausbreitet. Denn Gottes Reich ist dazu da, dass es sich ausbreitet. Und wir sollten echt uns trauen. Wir sollten anfangen, unser Umfeld bewusst zu prägen, wirklich mit Leuten zu reden. Ruhig auch, wenn wir merken, das ist total falsch, was dieser Mensch macht, dann vielleicht mal mit ihm drüber reden, dass es Alternativen gibt. Ich weiß, das fällt irgendwie sehr, sehr schwer, aber ich weiß, dass das geht. Ich war ein bisschen stolz auf mich, habe ich ja gerade erzählt, schon die Geschichte mit der Wahrsagefrau. Und ich weiß, dass ich nicht immer in meinem Leben gemacht hätte, dass ich dann gesagt habe, irgendwie, dass ich Christ bin und dass ich keinen Wahrsageunsinn haben will. Und ich weiß, dass es andere Phasen gegeben hat, wo ich einfach weitergegangen wäre. Und ich fand super, irgendwie dieser Frau zu sagen, dass ich Christ bin und dass Gott es nicht gut findet. Und ich habe mir vorgenommen eigentlich, dass ich solche Gelegenheiten nutzen will. Und ich bete schon darum, dass Gott mir noch mehr gibt. Und ich habe mich auch echt unwohl gefühlt in dieser Situation, komischerweise. Und habe auch die ganze Zeit gebetet. So, Jesus, gib mir irgendwie das richtige Wort und was soll ich jetzt machen? Soll ich für sie beten? Soll ich irgendwelches Geld geben? Soll ich irgendetwas sagen? Hast du eine Bibelstelle für mich? Irgendetwas? Und da ist gar nicht so viel gekommen, aber trotzdem kam das Gespräch auf Jesus. Und danach habe ich mich sehr gut dabei gefühlt und fand es richtig gut. Und ich hoffe irgendwie, dass ich das hinkriege, mehr auf diese Weise mit Menschen zu reden und einfach ins Gespräch zu kommen. Ich habe noch was anderes gehört von jemandem, der auch aus der Gemeinde ist, wo Sandra gerade von erzählt hat, also auch aus Kalifornien. Und der geht immer, wenn er essen geht oder wenn er irgendwo ist, hat er so ein Schild mit, wo drauf steht, kostenloses Gebet oder ich bete gerne für Sie. Und sitzt dann im Restaurant und hat das Schild da und kommen wohl fast immer Leute vorbei, die sagen, ja, ich würde gerne irgendwie, dass Sie mal für mich beten. Und kommt auf diese Weise irgendwie ins Gespräch und erlebt, dass Gott da spektakulär manchmal eingreift, erlebt, dass manchmal Leute sich dadurch bekehren und dass einfach durch so ein kleines Schild wirklich was passiert. Ach, gut, dass mir das jetzt einfällt. Vielleicht mache ich das auch mal, so ein Schildchen basteln und mich dann im Sommer mal irgendwo hinsetzen, Bibel lesen, Schild aufstellen, mal gucken, was passiert. Aber es ist ja auch irgendwie eine ganz gute Idee. Aber es ist halt einfach so wichtig, dass wir prägend leben und dass es uns nicht stört oder wir es nicht schlimm finden, wenn wir manchmal Leute nerven, sondern dass wir wissen, dass es dazugehört. Es ist einfach so, wir bauen ein Reich, das nicht von dieser Welt ist, aber es ist wichtig, dass dieses Reich gebaut wird. Amen. Ich würde gerne noch mit uns beten. Oh Jesus. Herr Jesus, ich danke dir für das Thema unserer Gebetswoche. Gott, und ich bete, dass es nicht nur für diese Gebetswoche ist, sondern dass es wirklich ein Thema wird, das bei uns auch greift in der Gemeinde. Gott, ich bete, dass jeder von uns Salz und Licht ist. Gott, ich danke, dass wir es schon sind, aber ich bitte dich, dass wir auch so leben, als ob wir es wären und als ob wir glauben würden, dass wir es sind. Gott, ich bete, dass jeder, der hier an einem dunklen Ort ist, anfängt zu leuchten. Gott, ich bete irgendwie, dass wir es hinkriegen, dass wir keine Gemeinde sind von Profis, Mitarbeitern und Publikum. Gott, ich bete, dass das aufhört. Gott, ich bete, dass jeder von uns in sein und ihre Gaben kommt und dass jeder von uns erlebt, dass du dein Reich durch uns baust, durch ganz normale Menschen, durch ganz normale Männer und Frauen. Gott, ich bete, dass jeder, der heute hier ist und auch jeder, der zu unserer Gemeinde gehört, es erlebt, dass du dein Reich durch ihn und durch sie baust. Gott, ich bete, dass jeder irgendwie mal was kennenlernt, wie gut es ist, eine Seele zu retten. Gott, ich bete, dass jeder, der zu uns gehört, noch jeder, der jetzt heute als Gast hier ist, Gebetserhörungen erlebt, erlebt, dass du redest, deine Gegenwart spürt oder andere Zeichen deines Reiches mitbekommt. Jesus, ich bete, dass du eine ganz neue Leidenschaft in uns freisetzt. Gott, ich bete, dass du uns dieses Ziel wieder richtig groß machst, dein Reich zu bauen. Gott, ich bete, dass dieses dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dass es nicht etwas ist, was wir nur beten, sondern dass es etwas wird, was wir leben. Gott, und wirklich jeder von uns. Gott, ich mache mich selber dafür auf. Ich will bereit sein dafür. Aber ich bete, dass auch jeder andere hier Bereitschaft dafür empfängt und es erlebt. Gott, und ich bete, dass diese Gemeinde hier für Remscheid wichtig wird. Gott, ich bete, dass wir es auch erleben, dass die Tageszeitungen voll sind von dem, was du tust. Und dass jeder in Remscheid das Evangelium hört. Gott, ich bete, dass es auch nicht nur durch uns passiert, sondern durch jede Gemeinde, die hier ist. Gott, durch jede Landeskirche, durch jede katholische Kirche, durch Baptisten, Mennoniten, FEGs, alles, was es gibt, Gott. Gott, ich bete, dass du eine neue Hinwendung zu dir schenkst und dass wir neu in deinem Feuer vorangehen. Ja, dass wir erleben, dass dein Reich sich hier ausbreitet. In Jesu Namen. Amen.